Total.
Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beglubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei vertraute Stimmen eingeladen. Zum einen Daniel. Hallo Daniel.
Hallo.
Und zum anderen Max, der ja auch schon mehrfach diese Saison dabei war. Hallo Max.
Servus.
Ja, wir haben über eine turbulente Partie zu sprechen. 4-3 gewinnt der 1. FC Nürnberg am Ende in Darmstadt. Und es war eine Partie mit vielen Aufs und Abs und vor allen Dingen mit vielen Toren. Das werden wir ausführlich analysieren. Und dann blicken wir natürlich auch voraus auf die anstehende Partie am kommenden Sonntag. Da ist dann Dynamo Dresden zu Gast in Nürnberg. Und zu Hause, da läuft's ja nicht ganz so gut wie auswärts und da werden wir sicherlich auch noch 2-3 Worte dazu verlieren, aber wir fangen erstmal an mit der Aufstellung des 1. FC Nürnberg in Darmstadt am Böllenfalltor. Dreimal wurde getauscht, Daniel, und es waren letzten Endes Wechsel, die man größtenteils so, ja, vielleicht auch nachvollziehen konnte. Leibold rotierte ja raus, war angeschlagen unter der Woche, dafür kam Kammerbauer zurück nach Verletzungspause dazu. Dann Sally aus der Mannschaft rotiert und Teuchert wieder drin und außerdem Möwald, der zurückkehrte, und dafür Tobias Werner aus der Mannschaft.
Ja, kann man insgesamt alles so nachvollziehen. Bei Leibold war ich ein bisschen überrascht. Da habe ich nämlich erst im Nachhinein dann erfahren, dass er unter der Woche offenbar krank war. Da war ich doch, als ich die Aufstellung gesehen habe, etwas verwundert, dass er da nicht in der Startelf stand. Aber wie gesagt, durch die Krankheit unter der Woche ist es ja zu erklären, dass er offenbar nicht die Puste hatte, über 90 Minuten zu gehen und dann eher als Wechseloption vorgedacht war. Aber trotzdem irgendwie so von der ganzen Aufstellung, du hast es, glaube ich, mal, Felix, unter der Woche als Felix-Chefs Gebot oder sowas bezeichnet, dass das sage niemals eine Aufstellung von Kölner vorher, weil trotzdem war das dann irgendwie so komisch, weil man nicht genau wusste, wer spielt eigentlich wo. Ganz witzig war es auch, weil ich schaue dann immer so kurz vor Anpfiff, was sagt denn der Kicker, wie schaut es aus mit der Aufstellung, und bei Sky, und die haben zwei völlig unterschiedliche Aufstellungen dann irgendwie präsentiert. Die Social-Media-Abteilung beim Club hat da schon ganz aufgegeben, die zeigt irgendwie nur noch eine Startelf, aber überhaupt gar keine taktischen Positionen mehr. Also ich glaube, einig kann man sich sein, dass Kirschbaum im Tor spielen sollte. Da wird es, glaube ich, keinen Streit drüber gegeben haben. Aber Sky sah dann irgendwie Löwen im offensiven Mittelfeld vorne irgendwo. Und dann hinten beim Kicker stand er dann auf einmal in der Verteidigung. Und da habe ich irgendwie anfangs überhaupt nicht verstanden, wie die Aufstellung wieder aussehen soll.
Ja, im Kickschuh-Blog hatte ich das geschrieben und ich hatte es als oberste Regel oder erste Regel eines Clubfans, glaube ich, bezeichnet. Daniel hat es angesprochen, Max. Man hätte ja ein bisschen erwarten können, dass wir die Aufstellung sehen, die wir im Prinzip gegen Fürth gesehen haben, bloß halt ohne Leibold, dafür mit Kammerbauer, denn das Personal war ja ansonsten gleich. Und dann hat es Daniel angesprochen, wir sahen letzten Endes mal wieder eben eine komplett andere Aufstellung. Löwen dann hinten in der Abwehr, dafür dann die beiden Außenverteidiger eben vorgezogen.
Ja, wie gesagt, das ist so eine kleine Wunderkiste und auch immer ein bisschen spannend, wie ihr schon beschrieben habt, was dann am Ende bei rauskommt. Ich dachte erst so ein bisschen die Auswechslung von Leibold, ich wusste eben auch nicht, dass er angeschlagen ist, ist vielleicht so ein kleiner Denkzettel, weil ich hatte jetzt schon, ich weiß nicht, ob es im Spiel gegen Bielefeld war, aber ich dachte, glaube ich, auch gegen Fürth, da hat er ein paar Szenen dabei gehabt, wo er eben unsicher war, und ich dachte, es ist vielleicht so eine Halbzeit ein kleiner Denkzettel für ihn zu sein. War dann doch ganz anders. Dann eben wieder mal mit einer Doppel-6 quasi anzutreten. Sehr, sehr spannend, und eben auch gerade aufgrund der vergangenen Ergebnisse der Darmstädter dann mit einer Doppelspitze, sollte sich dann als gar nicht so unklug herausstellen.
Ja, gar nicht so unklug, aber es ging doch eher unglücklich los, denn die Darmstädter in den ersten Minuten durchaus mit viel Vorwärtsdrang, belohnten sich dann auch in der 6. Minute mit dem frühen Führungstreffer, nachdem man ja gefühlt am liebsten, oder ich zumindest, gleich wieder hätte ausschalten wollen, denn es ist irgendwie so ein bisschen vertrackt diese Saison beim 1. FC Nürnberg, zumindest kommt es mir so vor, Max. Wenn da irgendwie so ein Ball dann aus dem Spiel heraus beim 1. FC Nürnberg im Tor landet, dann ist da irgendwie der Pfosten dem Gegner wohlgesonnen oder es ist halt mal wieder ein Bein dran, dass es Thorsten Kirschbaum oder vorher dann auch Fabian Pretlo unmöglich macht, ranzukommen. Dieses Mal war Lukas Mühl dann der Unglücksrabe.
Ja, also es war ja diese Szene, dass Sulo so ein bisschen aus dem Halbfeld den Ball flankt, Banga dann ablegt und Stark eben ja mehr oder minder, ich weiß nicht, als Volley oder als Dropkick den Ball nimmt, Mühl dann abfälscht. Und für mich war das auch so ein typisches Tor der letzten Saison, wo so ein Bulthoist dann nochmal, also dieser berühmte abgefälschte Hurenball, von dem er immer gesprochen hat, so ein bisschen so ein Tor war das für mich. Ich war ja auch vor Ort im Stadion und das war natürlich ein ziemlicher Dämpfer, weil der Gästeblock war voll, Stimmung war gut und dann ging es eben ja so unglücklich los.
Daniel, wie hast du dieses Tor gesehen? Unglücklich, ja, ist es durchaus gewesen, denn so rein von der Flugkurve wäre wahrscheinlich Thorsten Kirschbaum auf dem Posten gewesen.
Ja, wenn der nicht sogar meilenweit drüber gegangen wäre. Also ich möchte da an der Stelle auch Mühl gar keinen Vorwurf machen. Der versucht sich da halt irgendwie reinzustellen oder reinzuwerfen in den Schuss und fälscht ihn halt wirklich blöd ab. Und ich sag mal, in 99% der Fälle wird so ein Schuss einfach geblockt und nachher erinnert sich kein Mensch mehr an diese Szene, weil es halt überhaupt nicht mal eine Torraumszene war und dass der halt so blöd dann da irgendwie drunten durchrutscht bei Mühl unter den Beinen und dann halt auch noch in die andere Ecke abgelenkt wird. Tatsächlich blöd. Das Einzige, was man vielleicht an der Stelle so ein bisschen, und vielleicht werden wir das auch bei den späteren Gegentoren, wenn man es schon mal vorwegnehmen mag, so ein bisschen besprechen, es wirkte manchmal hinten so ein bisschen passiv chaotisch. Also ich hatte zumindest das Gefühl, durch diese Umstellungen, Abwehr, ständig irgendwie Dreier-, Viererkette, dann Valentini links, rechts und so, hatte man irgendwie das Gefühl, dass gerade in solchen Momenten auf einmal dann die Zustimmung nicht mehr stimmt und das eigentlich aus so einem, ja, Ball, der eigentlich schon entschärft schien, also der ist ja da irgendwo hinten raus auf die hintere Seite verlängert worden, dass man da dann nochmal irgendwie so eine Gefahr heraufbeschwört, weil dann einfach Stark völlig frei da zum Schuss kommt, da hatte ich irgendwie das Gefühl, da stimmte einfach irgendwie hinten die Zuordnung nicht in der Abwehr.
In der Länderspielpause hatte Michael Köllner im Testspiel gegen Schweinfurt ja bewusst Rückstand trainieren lassen, dass es dann ja quasi sofort dazu kam, war sicherlich nicht geplant. Aber Nürnberg hat sich dann gut in die Partie reingearbeitet, die Mehrheit an Ballbesitz letzten Endes gehabt. Lukas Mühl ist dann in den Anfangsminuten gleich noch ein zweites Mal in Erscheinung getreten, nochmal unglücklich und hatte damit, glaube ich, schon so ein bisschen den Stempel des Spiels dann weg, als er Eduard Löwen abgeräumt hat und beide da zum Liegen kamen. Da hatte ich tatsächlich einen kurzen Schreckmoment. Ich weiß nicht, wie es euch ging, weil als da beide auf dem Boden lagen, dachte ich tatsächlich, oh Gott, wenn wir jetzt so früh Doppelwechsel, dann auch noch hinten in der Abwehr, wo wir ja auch nicht so viele Alternativen auf der Bank sitzen hatten, ja, musste ich ein bisschen schlucken, Daniel.
Ja, das war echt eine kurze Schrecksekunde. Nach dem frühen Gegentor war das so der Moment, wo man gedacht hat, oh Gott, da kann das Spiel jetzt gleich auf die schiefe Bahn geraten, wenn sich die zwei Verteidiger noch gegenseitig abräumen. Und ich glaube zumindest Mühl, so sah es im Live-Bild zumindest aus, blieb dann auch erstmal ganz kurz regungslos liegen. Das hat im ersten Moment aber getäuscht. Ich habe nur gesehen, wie da ein Darmstädter hinlief und ihm etwas erschrocken so auf die Brust oder an die Backe geklopft hat, so nach dem Motto, hallo, bist du ansprechbar? Und da hat er, glaube ich, erstmal nicht reagiert. Aber ich glaube, da haben nur die Live-Bilder etwas getäuscht. Er ist da einfach vor wahrscheinlich Schreck oder Schmerzen liegen geblieben. Aber zum Glück konnten sich beide dann relativ schnell mit ein bisschen Eisspray und dem Schluck aus der Erfrischungspulle wieder aufrappeln und konnten ja dann zum Glück auch durchspielen.
Der Schock im Stadion genauso groß, Max?
Ja, auf jeden Fall, gerade weil eben auch die ersten 20 Minuten sehr, sehr fahrig waren, also so ein bisschen die Abstimmung zwischen der Dreierkette und den rechts und links außen, also Kammerbauer und Valentini in meinen Augen so ein bisschen flöten ging. Auch Kammerbauer ein, zwei Aktionen drin hatte, wo er noch nicht so ganz wach gewirkt hat. Und also es war so ein bisschen, das Spiel stand zu dem Zeitpunkt für den Club so ein bisschen auf der Kippe. Und zum Glück haben uns aber die Darmstädter dann wieder zurück ins Boot geholfen.
Ja, das ist wohl wahr. In der 22. Minute gab es erstmal die große Chance für Michael Ishak, seinen traumhaften Lauf fortzusetzen. Valentini schlägt die Ecke Richtung langer Pfosten, aber da steht er ein bisschen falsch postiert, deswegen kommt er nicht so richtig hinter den Ball. Sah im allerersten Moment am TV so ein bisschen ja gar nicht so extrem aus, aber in der Wiederholung hat man dann gesehen, wie groß die Chance wirklich war. Aber das war dann auch egal, denn nur eine Minute später war es dann Cedric Teuchert, der unter gütiger Mithilfe von Bangert, der ja noch das 1:0 für Darmstadt aufgelegt hatte, und unter noch gütigerer Mithilfe von Mall im Tor dann ja letzten Endes den Ausgleich erzielen konnte. Max.
Ja, genau, es war ein langer Ball aus der Abwehr. Ich weiß jetzt gar nicht, wer ihn geschlagen hat, ob das Löwen, ja, vermutlich Löwen war. Der, Bangert verschätzt sich dann, kriegt den Ball irgendwie komisch auf den Kopf. Der Torhüter kommt auch raus. Der Ball springt direkt vor Teuchert. Der nimmt per Lupfer Maß und schießt mal wieder ein Tor. So ein bisschen, auch aus dem Nichts. Also so ein bisschen auch seine Qualität, diese Saison. Immer wieder Aktionen zu zeigen, sich festzulaufen und dann aber trotzdem zu treffen. Und auch nicht nur einmal. Und ja, dann hat sich ja das Ganze zumindest so ein bisschen wieder gewendet und der Club ist dann auch wieder ins Spiel gekommen, wenn man mal die riesige Chance für Tobias Kempe da ausnimmt. Aber danach ging es wieder so ein bisschen aufwärts, auch weil die Darmstädter ganz, ganz komisch reagiert haben auf den Ausgleich.
Bevor wir auf die Reaktion der Darmstädter zu sprechen kommen, Daniel, ich habe mir das ein paar Mal angeguckt, was sich Joel Mall da vielleicht denkt. Und mein Eindruck ist, dass er eben genau darauf, oder dass er spekuliert, dass Bangert überhaupt nicht an den Ball kommt und deswegen den Weg da raus macht. Und dann sieht er natürlich richtig, richtig deppert aus.
Ja, das ist immer so ein Problem, wenn man halt als Torwart dann die Aktion, die man anfängt, nicht zu Ende bringt. Und wenn man halt so halb rausläuft und dann auf halber Strecke stehen bleibt und dann steht man so im Niemandsland, weil man dann eigentlich zu weit weg ist, um vorne direkt noch den Einschussweg kurz zu machen. Oder man muss halt dann auf der Linie stehen bleiben und hoffen, dass man da irgendwie raushält. Aber so in der Mitte hast du halt relativ wenig Abwehrchancen, wie es dann auch gezeigt hat. Gut, Teuchert lupft den auch perfekt drüber, der trifft den auch gut. Das muss man auch erstmal so hinbekommen. Aber ich weiß auch nicht, warum er nicht rangegangen ist, weil es war ja ein Kopfball. Das heißt, oder hat er in dem Moment gedacht, oh je, Rückpass, da gehe ich mal lieber nicht hin oder so, weil er hätte ihn ja aufnehmen dürfen. Und warum er dann auf einmal diese Rauslaufaktion so in der Mitte unterbricht, das weiß er wahrscheinlich nur selber. Aber es war irgendwie eine merkwürdige Situation und auch, muss man ja auch ganz ehrlich aus Nürnberger Sicht sagen, nicht schön herausgespielt oder erarbeitet oder sowas, sondern es war so ein bisschen aus heiterem Himmel. Klar, wenn man jetzt die Chance von Ishak vorher, in der Minute vorher jetzt noch mitzählt, dann vielleicht nicht ganz. Aber trotzdem war es halt so eine ausgleichende Gerechtigkeit. So zwei dumme Tore auf beiden Seiten und dann so nach 22 Minuten kann sich keiner beschweren, sind die Karten neu gemischt und man steht jetzt quasi bei 1-1 und hat es dann egalisiert, den blöden Ausgleich, Treffer, den man bekommen hat in der 6.
Max, du hast es angesprochen. Seltsame Reaktion dann der Darmstädter Mannschaft. Sie haben nach dem Ausgleich nicht wieder nach vorne gespielt wie in den ersten Minuten, sondern sich noch weiter zurückgezogen, Nürnberg damit noch mehr das Feld überlassen.
Ja, das hat sich so ein bisschen durchs ganze Spiel gezogen, dass die Darmstädter Mannschaft irgendwie komisch auf den, ja, auf das Ergebnis oder auf den Spielstand reagiert hat. Es gab ja dann eben in der 27. Minute noch diese, ja, Chance von Tobias Kempe, der wieder auch so eine goldene Clubregel fast geltend gemacht hätte, sodass der gerade weggewechselte Spieler natürlich im ersten Spiel gegen uns sein Tor macht. Also so, man denke nur an die Balic-Geschichten oder sowas. Also das scheint ja auch immer wahr zu werden. Da hat uns dann so ein bisschen der Innenpfosten das Leben gerettet. Aber generell, aus Darmstädter Sicht, was die Reaktion auf den Spielstand angeht, sehr, sehr komisch und gut für uns.
Nichtsdestotrotz, Daniel, konnte Nürnberg in der ersten Halbzeit dann nicht so richtig viel daraus machen, dass Darmstadt sich da hinten so ein bisschen eingeigelt hat.
Also ich glaube, das, was ihr als komische Reaktion bezeichnet, war, glaube ich, taktische Maßgabe in Darmstadt, dass man da irgendwie gesagt hat, hey, die haben schnelle Leute beim Club, die auch gerne mal schnell umschalten. Und was ihr auf keinen Fall machen dürft, ist euch so einnullen lassen vorne, damit wir hinten die Lücken reißen. Und deswegen glaube ich, dass diese komische Reaktion darauf zurückzuführen ist, dass es hieß, auf jeden Fall die taktische Disziplin halten und auf jeden Fall erstmal hinten alles zustellen und auf keinen Fall sich irgendwie zu weit rauslocken lassen. Und das hat aber auch tatsächlich ja gut geklappt. Also ich hatte schon das Gefühl, dass Darmstadt eigentlich fast über die komplette Spielzeit das Mittelfeld komplett zugestellt hat. Also Behrens oder Eras konnten sich da irgendwie nicht so richtig entfalten, wie man es schon in anderen Partien gesehen hat. Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch ganz komisch, dass die weiteren Tore in der zweiten Halbzeit auch dann gar nicht irgendwie so richtig schön rausgespielt, also Tor ist natürlich immer irgendwie schön rausgespielt, aber eigentlich auch immer so Hoch- und Weit-Dinger waren, was wir eigentlich sonst immer kritisiert haben. Aber es schien offenbar in dem Darmstädter Gefüge die einzige Möglichkeit, da durchs Mittelfeld zu kommen, weil spielerisch ging da ja zumindest in der Mitte nichts.
Ja, werden wir dann gleich noch besprechen. Eine Situation gab es noch in der ersten Halbzeit, über die wir reden müssen. Da gab es einen Zweikampf, oder ja, ein richtiger Zweikampf ist es nicht mal, zwischen Valentini und Sulu im Nürnberger Strafraum. Sulu beschwerte sich dann nicht zum ersten Mal in diesem Spiel oder auch nicht zum letzten Mal bei Bibiana Steinhaus, warum der Elfmeterpfiff ausblieb. Daniel, wie hast du die Situation wahrgenommen?
Also, das war im Fernsehen nur ganz schwer aufzulösen, weil da hat man so eine komische Hintertorperspektive gesehen und da sieht man, dass ja Valentini so ein bisschen kreuzt dahinter. Dann hieß es immer, ja, da gab es wohl einen Kontakt, aber so richtig gesehen hat man den in den Fernsehbildern nicht, weil da auch dann irgendwie andere Spieler davor stehen. Also ich weiß es nicht. Ich kann mir da kein Urteil eigentlich erlauben, weil dafür habe ich es zu wenig gesehen. Wenn er ihm hinten in die Haxen läuft, dann muss man sagen, gut, solche Elfmeter werden schon mal gepfiffen, weil es gab halt eine Berührung und er war auf jeden Fall auf dem Weg zu einem möglichen Kopfball. Aber es wirkte zumindest für mich auch so ein Tick zu theatralisch, dass man möglicherweise auch argumentieren kann, naja gut, da hat es halt vielleicht eine kleine Berührung am Fuß gegeben, aber dann wird die auch dankbar angenommen. Aber so richtig kann ich da eigentlich keine Entscheidung oder keine Aussage drüber treffen, weil dazu habe ich es einfach in der Wiederholung dann auch noch zu schlecht gesehen.
Max, war die Sicht im Stadion besser? Hast du die Situation besser sehen können?
Also ich muss sagen, ich habe die Situation gar nicht gesehen. Ich habe die jetzt auch versucht, nochmal irgendwie in einem Highlight-Video per Video zu sehen. War jetzt in den üblichen Highlight-Videos nicht drin, deswegen kann ich dazu leider gar nichts sagen. Ich kann nur, habe ich heute auch auf Twitter schon geschrieben, es ging ja so, ich glaube in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, die Leistung der Schiedsrichterin war, glaube ich, eher mäßig in der ersten Halbzeit. Also zumindest kam das im Block so an. Ich meine, klar, da hast du auch immer noch den den Unmut der Fans und die Geräuschkulisse neben dir, aber muss ich jetzt an der Stelle auch mal sagen, was da teilweise bei uns im Blog abging an Sprüchen, wo ich mich wirklich geschämt habe, einfach mit diesen Leuten gemeinsam im Blog zu stehen. Und ich finde, das ist einfach was, oder solche Leute, die solche Sätze sagen, haben nichts verloren. Und wie gesagt, ich bin auch niemand, der was dagegen sagt, wenn der Schiedsrichter, sag ich mal, beschimpft wird. Das ist irgendwie, ja, das gehört auch irgendwie so ein bisschen dazu zum Kurvengegröle. Aber die Art und Weise der Sprüche, die da abgefeuert wurden, echt wirklich beschämend. Und also habe ich mich in dem Moment auch ein bisschen sehr, sehr, sehr fehl am Platz gefühlt und auch ein Kontra gegeben den Leuten. Und ja, wollte jetzt da einfach mal noch diesen Satz noch einfach mal raushauen, weil mich das wirklich gestört hat und auch ein bisschen empört hat.
Ja, sehr gerne. Wie hast du die Leistung von Bibiana Steinhaus in der ersten Halbzeit wahrgenommen, Daniel? Ich bin so ein bisschen bei Max. Sie war nicht so richtig konsequent in ihrer Linie, meiner Meinung nach, in Halbzeit 1.
Ja, erstens das. Und zweitens hat sie so zwei, drei, sagen wir mal, unglückliche Entscheidungen getroffen, die natürlich für Diskussionen gesorgt haben. Und solche Sachen werden natürlich rausgepickt. Also im Grunde war es tatsächlich eigentlich so, dass sie relativ sicher war, das Spiel relativ gut im Griff hatte, auch eine Autorität auf dem Platz war. Das muss man halt leider bei einer Frau dazu sagen, weil es ja immer so betont wird, dass sie jetzt da als Frau pfeift und so, obwohl man sie in der zweiten Liga jetzt schon länger kennt. Aber da fand ich sie eigentlich als Schiedsrichterin schon gut. Also sie hat da schon irgendwie sich auch nichts sagen lassen und hatte das eigentlich schon ganz gut im Griff. Aber es sind dann halt immer diese zwei, drei etwas unglücklichen Situationen, die dann rausgepickt werden und anhand derer macht man dann sein Urteil fest und sagt, ja, da hat sie ja völlig falsch entschieden. Und deswegen, ja, es war jetzt nicht so schlimm, wie es dargestellt wäre, aber es gab sicherlich die eine oder andere Entscheidung, wo man vielleicht auch aus Clubsicht, ich muss zum Beispiel an diese Szene von Möwald denken, wo er da Sulu vermeintlich abräumt, aber dann in der Wiederholung sieht man, dass sie ja, dass der 20 Zentimeter nebendran abhebt und sie dann da irgendwie knallhart da einfach gelb zeigt. Und da muss man halt sagen, ja gut, das ist halt dann so eine Szene, die dann rausgepickt wird, wo man sagt, ja, da kann man doch nicht gelb geben, da muss man gelb für eine Schwalbe geben.
Ja, da ist dann vielleicht doch die Fanbrille manchmal so ein bisschen trügerisch. Nichtsdestotrotz ging es mit 1:1 in die Halbzeit. Nürnberg, ja, in Halbzeit 1 mit einer sehr effektiven Leistung vor dem Tor. Ja, Darmstadt mit dem Aluminiumpech und dann sollte es direkt turbulent weitergehen in Halbzeit 2 und das werden wir gleich analysieren hier bei Total Bekloppt.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Die ersten 45 Minuten waren noch relativ taktisch geprägt, hatte Daniel gerade eben gesagt. Darmstadt eben sich defensiv so ein bisschen hingestellt, das Mittelfeld dicht gemacht. Und dann kamen sie aber gut aus ja, der Kabine und ließen mal wieder den Clubfan ja, daran denken, dass das in dieser Saison allgemein sich so ein bisschen durchzieht, dass man meist in den ersten 5 bis 10 Minuten so seine leichten Probleme hat, Daniel, wenn es nach der Pause losgeht, zumindest ist das mein Eindruck und auch dieses Mal hätte man sich wahrscheinlich nicht beschweren dürfen, wenn Stark und Platte da eben nicht leicht links vorbeischießen, sondern am Ende Thorsten Kirschbaum überwinden.
Absolut, also Darmstadt kam eindeutig mit mehr Motivation oder mehr Dampf aus der Pause, wie man das halt auch bezeichnen mag. Und das waren 2 Chancen, wo man sich eigentlich gedacht hat, uiuiui, da liegt jetzt das 2-1 für Darmstadt in der Luft. Die haben sich in der Pause ordentlich was vorgenommen oder es gab eine deftige Kabinenansprache oder es war einfach die taktische Maßnahme, so jetzt spielen wir deutlich offensiver, weil heute geht was. Und deswegen hatte ich zumindest direkt nach der Halbzeit gleich so ein mulmiges Gefühl, weil ich schon gemerkt habe, dass Darmstadt einfach jetzt nach vorne anschiebt.
Dieses mulmige Gefühl überträgt sich ja dann auch immer sehr, sehr schnell in so einen Fanblock hinein. Max, wie ging es dir?
Naja, nachdem wir eigentlich in der Pause gesagt haben, ja, so die letzten 20 Minuten, so ab dem Treffer oder nach der Kempe-Chance waren eigentlich ganz ansehnlich und uns Hoffnungen gemacht haben, war das natürlich ein super Dämpfer. Und ich sage mal, die Vorsänger hatten auch dann ihre Mühe und Not, die Leute zu animieren nach den 2 Chancen. Und ja, wir haben natürlich, klar, wenn du auswärts spielst und es fällt dann so ein Tor, dann wird es natürlich ganz, ganz schwer. Aber es konnte ja dann die richtige Reaktion gezeigt werden.
Das ist wohl wahr. Leibold, der ja nach der Pause für Kammerbauer kam, wir werden dann noch so ein bisschen drüber sprechen, wie die Leistung einzelner Spieler war, war derjenige, der Michael Ishak auf die Reise schickte und der haarscharf da an der Abseitslinie wandelte und dann mal überwinden konnte, der meiner Meinung nach abermals nicht so richtig glücklich aussieht und das Leder dann in die Maschen reingespitzelt hat in der 51. Minute. Da war dann natürlich wiederum die Stimmung sehr, sehr gut, Max.
Ja, und es hat sich vor allem auch gezeigt, dass das Ishak eben absolut on fire ist, also dass der halt auch so eine Chance nimmt und das Ding dann versenkt, auch wenn es jetzt nicht der kräftigste Schuss war, aber eben platziert und also hat auch ganz, ganz komisch irgendwie ausgesehen, dieses Tor, weil er eben so wirklich alleine mit sehr, sehr spitzem Winkel zum Tor war, den Ball aber dann vorbeilegt und dann ging es natürlich rund im Block.
Daniel, wie hast du das 2:1 aus Nürnberger Sicht gesehen?
Als Abseits. So habe ich es zumindest im ersten Moment wahrgenommen. Ich wollte dann irgendwie gar nicht erst jubeln, weil ich mir gedacht habe, ja, jetzt wird gleich der Linienrichter eingeblendet, der die Fahne hebt. Vielleicht hat er sie etwas spät gehoben und deswegen wurde da erstmal weitergespielt. Aber das muss doch Abseits sein. Das sah wirklich meilenweit nach Abseits aus. Und in der Wiederholung sieht man dann aber, dass es wirklich haarscharf auf gleicher Höhe ist. Gut, diese Kamerabilder, die man kennt die ja, diese kleinen Ruckelbilder, die dann, wo man dann auch den Spieler nicht so genau festmachen kann, weil es halt in der Bewegung ist. Da hätte ich jetzt gesagt, uiuiui, ja, so ganz knappe Tendenz dann doch zum Abseits. Aber es wurde zum Glück dann doch nicht gepfiffen und ja, zeichnet aber halt wieder jetzt Ishak in der momentanen Form aus, dass er da halt einfach auch mal reingeht und in die Lücke spritzt und einfach nicht sagt, naja, jetzt ist hier die Chance wieder vorbei oder ich jogge mal wieder zurück, sondern er nutzt das halt aus und spekuliert auf seine Chance und ja, das spricht dann auch wieder für seine Form, dass er den dann halt irgendwie ganz lässig, also das, was der Max als nicht so scharf geschossen bezeichnet, bezeichne ich halt dann einfach als lässig dem Torwart durch die Beine geschoben und total platziert ins Tor.
Ja, es war nicht die letzte Aktion von Michael Ishak. Wir werden noch über eine mindestens reden müssen. Und dann passierte was, ja, wo Darmstadt gefühlt wirklich auseinanderflog. Und das ist was, was mich sehr, sehr überrascht hat. Denn natürlich ist es unglücklich, 2:1 zu Beginn der zweiten Halbzeit zurückzuliegen. Aber es sind noch 40 Minuten zu spielen, mit Nachspielzeit wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Und dann flog aber gefühlt der komplette Laden da auseinander, Daniel.
Absolut. Also es war wirklich so eine Drangphase auf einmal beim Club, wo auch richtig schnell nach vorne gespielt wurde. Also gab ja direkt danach diesen Konter mit einem Pfostenschuss von Behrens, wo man sagen hätte können, naja, so, da hat nicht wirklich viel gefehlt. Wenn der an den Innenpfosten springt, geht's rein und dann steht's 3:1. Und weißt du, was war es? 60 Sekunden nach diesem Konter ist ja dann auch sofort das echte 3:1 dann gefallen und man hatte da irgendwie das Gefühl, oha, jetzt ist hier irgendwie Darmstadt schwindelig gespielt und beim Club ist der Knoten geplatzt und jetzt wird es eine Schießbude.
Ja, es war zeitlich ein wenig anders. Also nach Ishaks Tor waren es ungefähr 60 Sekunden bis zur Chance von Behrens und dann vergingen nochmal 6 Minuten bis zu Teucherts 3:1. Nachdem Löwen ja mal wieder da von weit hinten den Ball nach vorne brachte und letzten Endes damit ja dann erst die Chance ermöglicht hatte. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt vorhin gerade gesagt hat, ich glaube, es war Max. Das war dann eben so eine Aktion, wo Teuchert ja auch erst, ich glaube, auf Bangert aufläuft und dann auch mit so ein bisschen Glück und Gestocher den Ball an ihm vorbeibekommt. Mal ist dann unten, ist mit der Hand dran, der Ball kullert letzten Endes über die Linie. Aber ja, das ist sowas, wenn wir ein Phrasenschwein hätten, würde ich auch was reinwerfen, aber das ist so ein Tor des Willens dann irgendwie auch, oder Max?
Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch irgendwie so ein bisschen ein Teuchert-Tor, also der macht irgendwie diese schwierigen Dinger und in Szenen, die ja viel deutlicher, einfacher wären, wo er einfach nur den Ball, okay, er muss den passen, aber schießt er dann drauf und jagt ihn halt irgendwie über die Querlatte oder verfehlt und dann so ein krummes Ding wurschtelt er sich irgendwie durch und drängt ihn dann halt dann über die Linie. Also super geiles Tor zu dem Zeitpunkt. Natürlich kurz nach dem 2:1 das 3:1. Die Kurve ist komplett ausgeflippt. Und also vielleicht auch nochmal, das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, für mich eins der genialsten Fußballspiele, die ich wirklich live vor Ort gesehen habe. Es war Knaller. Und gerade zu dem Zeitpunkt dann, wo sich eben Darmstadt also hinten komplett aufgemacht hat, sämtliche Diagonalpässe immer einen Stürmer fanden, der dann wirklich anlaufen konnte und meistens auch ja von den Anzahl der Spielern immer irgendwie einen Gleichstand oder manchmal sogar Überzahlspiel hatten, weil eben plötzlich niemand mehr hinten war bei Darmstadt und die Räume plötzlich da waren. Und das war auch, finde ich, so die stärkste Phase vom Club, weil es da wirklich, also gefühlt, ich weiß es nicht, ob es vielleicht von den Fakten her anders ist, aber ich sag mal, gefühlt war das so die 20 Minuten, wo wirklich ständig irgendwas war. Und dann nach dem 3:1 waren sich dann schon fast auch alle sicher im Block, das reicht.
Das war ein Gefühl, das ich ehrlich gesagt auch hatte, Daniel. Nach diesem 3:1 hatte ich nicht den Eindruck, dass Darmstadt da nochmal zurückkommen könnte, eben weil sie da auch defensiv so fahrig agiert hatten.
Ja, man hatte tatsächlich, wie ich vorhin gesagt habe, das Gefühl, okay, jetzt ist hier die quasi Messe gelesen, weil 3-1 und Darmstadt macht jetzt auch wirklich echt nicht so den Eindruck, als ob sie da zurückkehren könnten oder wollten. Die waren, mussten sich halt erstmal schütteln, weil das war halt doch eine Klatsche, diese zwei Gegentore direkt hintereinander. Und dann vielleicht noch eine Szene, weil wir es vorhin von der Schiedsrichterin schon hatten. Ich weiß nicht, ob du die noch angesprochen hättest, aber ich glaube, Stark, oder ich sage, Stark hätte in der 60. Rum glatt rot sehen müssen, weil der setzt da eine Grätsche an und tritt Leibold mit offener Sohle oben gegens Knie. Der Ball ist auch schon weit weg und da hat sie dann nur gelb gegeben. Das war natürlich wahrscheinlich auch eine Szene, die für Aufruhr im Block gesorgt hat, weil da hat man wirklich auch von 100 Meter Entfernung wahrscheinlich gesehen, dass das eigentlich glatt rot ist. Warum man da dann nur gelb gibt, ist mir zumindest völlig unverständlich. Und das war so die Szene, wo man gedacht hat, ja, wenn es jetzt da rot gegeben hätte, dann mit 10 Mann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie hier als Darmstädter nochmal zurückkommen.
Ja, definitiv sehr, sehr rüdes Foul vom Torschützen zum 1-0, der da Leibold wirklich ja übel wegtritt und geht mir ehrlich gesagt genauso wie dir, Daniel. Ich weiß nicht, wie es Max gesehen hat im Stadion.
Wie beim ersten Foul auch. Ich weiß, dass es dieses Foul gab, aber ich war dann tatsächlich da zu weit weg, einfach um das genau zu sehen.
Okay, dann müssen wir wieder über Michael Ischak reden. Es gab die Chance aufs 4-1 in der 64. Minute. Da zielt er dann ein bisschen zu hoch. Es läuft dann halt doch nicht alles, auch wenn Max im Stadion ist.
Ja, will jemand von euch? Also ich habe die Szene auch nicht mehr ganz parat, muss ich sagen.
Daniel, weißt du noch, wie die Szene vonstatten ging?
Ja, da hat man sich halt natürlich dann so ein bisschen geärgert, dass er da dann, ich weiß nicht, trifft er den da irgendwie unglücklich oder macht der Hops der vorher nochmal so, der Ball, weil irgendwie hätte man den, glaube ich, besser treffen können und das war aber dann so ein Moment, wo man dann aber auch erstmal sich zwar geärgert hat, aber trotzdem sagte, ja gut, aber 3-1, da kann man auch mal eine Chance liegen lassen.
Ja, war tatsächlich auch so ein bisschen mein Empfinden. Ich dachte so 4-1, Mensch, wenn wir die jetzt hier richtig abfiedeln, dafür waren wir eigentlich in Halbzeit 1 auch zu schlecht. Aber ich hatte tatsächlich auch so das Gefühl, gut, hier steht's 3-1, was soll hier noch passieren? Es war dann so, dass Nürnberg ja sich so ein bisschen mehr aufs Kontern verlegt hatte, Darmstadt damit natürlich auch zurück ins Spiel geholt hat. Vielleicht auch eben vor dem Hintergrund schnelle Leute, was du vorhin angesprochen hattest, Daniel. Und dann, ja, kam's, wie es kommen musste, möchte man schon fast irgendwie sagen. Platte macht das 2-3 in der 72. Minute nach einer Eckballvariante, die Matthias im Gegnergespräch letzte Woche ja beinahe schon angekündigt hat. Tobias Kempe schlägt den Ball auf Sulu und der köpft dann eben Richtung Mitte. Platte trifft den Ball auch gar nicht richtig, Daniel.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so eintrainiert war, weil für mich hatte das eher so ein bisschen das Moment des Plötzlichen, weil auch dann Platte einfach so aus dem Gewühl halt mal draufhaut und dann halt Glück hat, dass er irgendwie genau bei zwei Leuten, ich glaube Eras steht dann noch dabei, so blöd sich wegdreht, dass halt dann auch Kirschbaum ohne Chance ist und das wirkte halt wieder so wie eine der Szenen, wo ich auch am Anfang gesagt habe, naja, da war irgendwie so ein bisschen Chaos, es war nicht so ganz richtig von der Zuordnung, alle vielleicht ein bisschen passiv und dann kann man halt auch mal mit so einem Glücksschuss, dass man halt einfach irgendwie mal im Gewühl draufhämmert, ein Tor machen, aber also zumindest wirkte es für mich dann doch zu zufällig und zu viel Dusel dabei, als dass ich jetzt sagen würde, sowas trainiert man genauso ein.
Ja, das wollte ich damit nicht gesagt haben. Also, dass Kempe Sulu sucht, das ist, denke ich, tatsächlich noch gewollt. Der Rest danach eher Stückwerk und natürlich ein Stück weit auch Glück. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Max. Ich hatte es mir in der Wiederholung dann nochmal angeguckt. Platte toppt den Ball so ein bisschen, meiner Meinung nach. Und deswegen springt er eben genau zwischen Eras und dem Darmstädter Spieler durch. Also eine gehörige Portion Glück auch bei diesem Gegentreffer dann.
Auf jeden Fall, aber er stand halt auch ziemlich alleingelassen da. Also wenn die Nürnberger Verteidiger da einen Schritt näher dran gewesen wären, wäre das so gar nicht passiert. Aber dass er den natürlich auch so abnehmen kann, das ist halt dann wieder, ja, hat wieder ein bisschen Spannung reingebracht, hat natürlich auch das Heimpublikum wieder ein bisschen angepeitscht. und bei uns Clubfans im Block natürlich den Adrenalinspiegel wieder nach oben schießen lassen, weil dann jeder gedacht hat, oh, jetzt ist nur noch eins und wir kennen unseren Club ja gut genug, dass wir wissen, dass das noch alles bedeuten kann.
Wohl wahr, ich gebe ehrlich zu, mein Puls ging in dem Moment dann doch wieder deutlich hoch und das Spiel, ja, das wurde dann endgültig so richtig verrückt. Quasi mit dem nächsten Angriff setzt Michael Ischak dann Tim Leibold in Szene und damit gibt's jetzt mittlerweile doch schon 6 Torschützen beim 1. FC Nürnberg vor dieser Partie. Ja, lediglich 5 Leute, die für alle Tore ja verantwortlich gewesen sind. Tim Leibold reiht sich da nun ein und macht es da eiskalt vor dem Torhüter, wählt er dann die kurze Ecke in bester Stürmermanier, Max.
Ja, und ich finde auch absolut verdient für ihn, weil er ist auch so ein bisschen, ja, die Treibkraft, der Motor, der eben ja über die linke Außenbahn kommt. Und ich habe auch in den Spielen, wo ich jetzt in Duisburg war, immer schon gedacht, mit Kerk damals noch, krass, was der für eine Geschwindigkeit auch auf den Platz bringt, auf die Außenbahn bringt und auch halbwegs sehr passable Flanken schlagen kann. Und ja, ich meine, in dem Fall auch wieder super gemacht von Ischak, der den Ball wirklich punktgenau vorlegt und Leibold sich dann wirklich aussuchen kann, wie er es vollstrecken will. Aber hat mich super gefreut für ihn und ja, war in dem Moment auch absolut die richtige Antwort.
Wir müssen aber auch nochmal über den Darmstädter Abwehrverbund reden, Daniel, denn das, ja, Möwald Ischak anspielt, so weit, so gut, dass Ischak dann aber den durchstartenden Leibold wirklich so einfach bedienen darf. Und der steht ja dann wirklich Mutterseelen allein da im Strafraum. Darf natürlich auch nicht passieren.
Nee, also, weil da war auch einfach hinten dann genau die Lücke zu groß, als dass man sie noch hätte zulaufen können, weil dafür ist Leibold einfach zu schnell. Und klar, so einfach, wie ihr das darstellt, war das dann trotzdem nicht. Man muss den schon noch auch in dem Tempo genauso platziert treffen. Also es war jetzt ja nicht so, dass er da irgendwie ins freie Tor nur noch den Ball ablegen musste, sondern es war schon ein präziser Schuss, relativ humorlos ins kurze Eck gezimmert. Also ja, ich würde sagen 50-50. Also natürlich hat Darmstadt da in dem Moment aufgrund des hohen Tempos einfach komplett gepennt hinten in der Abwehr. Aber Leibold macht das halt auch super.
Ja, wie gesagt, in bester Stürmermanier. Also da gibt's Außenverteidiger, ich denke an Miso Pretschko, die da definitiv eine andere Entscheidung oder keinen so guten Schuss bekommen hätten. Insofern stimme ich dir da absolut zu. Gute Geschichte von oder gute Bude, die da Leibold einfach gemacht hat, aber natürlich auch sehr, sehr viel Raum da bekommen hat, um eben den Ball so mitnehmen zu können. Es war dann immer noch nicht Sense. Es gab erstmal nochmal die Chance von Cedric Teuchert und ich hatte es dann als auf Twitter als vor der Länderspielpause Teuchert bezeichnet, denn das war das, was Daniel vorhin eben auch schon mal angesprochen hatte. Er ja läuft da auf das gegnerische Tor zu, hat dann alle Zeit der Welt, um auf Ischak zu passen. Stattdessen entscheidet er sich zu schießen, weil er den Dreierpack schnüren möchte und jagt das Ding da irgendwo ins fünfte Obergeschoss, aber sicherlich nicht dahin, wo das Tor stand.
Nee, das war tatsächlich ein Fehler, den man ihm ankreiden muss. Klar, wenn er trifft, ist er der Held. Dann sagt man halt, naja gut, manchmal muss ein Stürmer halt auch ein bisschen eigensinnig sein. Ein bisschen Ego-Nummer gehört auch einfach dazu. Dann sieht man über sowas hinweg. Aber in dem Fall, so wie er das gelöst hat, war er natürlich der Depp vom Dienst, weil Ischak eigentlich komplett frei war. Das heißt, das wäre eigentlich ein sicheres Tor gewesen. Und den dann so drüber zu hämmern, war dann schon einfach zu eigensinnig und hat dann auch für ein großes Raunen im Stadion gesorgt, weil man da schon einfach gemerkt hat, okay, da wollte er jetzt einfach die sich selber nochmal in Szene setzen und hat halt nicht mannschaftsdienlich gespielt und das muss man ihm tatsächlich ankreiden.
Max, mich hat diese Szene an, ich meine, das Derby erinnert, da gab es nämlich schon beinahe mal genau denselben Ablauf.
Ja, mich hat die Szene vor allem generell an Teuchert Spielweise erinnert, weil er hat ja in der ersten Halbzeit auch wieder ein paar so Szenen, wo er einfach den Ball nimmt, Kopf nach unten und dann eben Vollgas und sich irgendwo festläuft und eben so 2-3 Mal wirklich auch Chancen verspielt. Das Problem ist, man darf ihm oder man ist ihm dann als Clubfan gar nicht so böse, weil er dann doch trotzdem seine 2 Buden macht, aber er hätte halt das Spiel absolut noch, ja, die Krone noch aufsetzen können, wenn er halt in den richtigen Momenten den Ball abgibt. Und das ist halt momentan noch so ein bisschen die Fähigkeit, die ihm fehlt, einfach mal den Kopf hochzunehmen und ein bisschen aus den Scheuklappen rauszukommen. Aber das ist vielleicht auch einfach seinem Alter noch geschuldet und einfach auch noch eine Sache, an der er arbeiten kann. Weil er sonst eigentlich einen richtig guten Abschluss hat. und daran eben noch arbeiten muss. Also gegen Bielefeld vor 2 Wochen gab es ja auch so eine Szene, wo er ja den Ball einfach nur rüberlegen muss auf Ishak und weiß nicht, was er da gespielt hat, aber ein genauer Pass war es nicht. Also weit entfernt davon.
Da gab es ja kurioserweise dann sogar nochmal eine entgegengesetzte Szene, wo er besser geschossen statt gepasst hätte. Da hat er sich dann doch mal für passen entschieden. Vielleicht genau, war ja. ihm das vor allem in Erinnerung geblieben. Das Spiel wurde dann tatsächlich noch ein Stück kurioser, denn wenn wir beim 1:0 schon unglücklich gesagt haben, was sagen wir dann erst beim 3:4, Daniel?
Ja, das war echt, das war noch ein größerer Hurenball, auch wenn der, im Grunde war der auch irgendwie abgefälscht halt vom eigenen Spieler, und zwar, es gibt eine hohe Flanke an den zweiten Pfosten und Löwen steht da und vor ihm springen 2 Leute hoch, ich glaube Mühl springt hoch und den Abstand habe ich jetzt gerade nicht parat, und Löwen denkt zu Recht wahrscheinlich, ach, irgendeiner von den beiden wird den wohl schon köpfen und es kommt aber keiner dran und der Ball klatscht ihm halt volle Kanne ins Gesicht und man merkt auch in der Wiederholung der Szene, dass er da absolut von überrascht ist und überhaupt nicht mitgerechnet hat und zu allem Überfluss springt der Ball dann von dort auch noch genau an den Innenpfosten und ja klar, Kirschbaum ist natürlich vollkommen überrascht, weil da hat er natürlich auch nicht mitgerechnet und ist da dann chancenlos und aus der Kategorie Kacktor des Monats würde ich sagen. Kack-Eigentor des Monats.
Ja, wir haben schon viele Körperteile Tore erzielen sehen, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich schon mal ein seitliches Gesichtstor quasi gesehen hätte, seitdem ich Fußball schaue. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Max.
Ja, also im Stadion sah das eher so aus wie ein Kopfballtor des Darmstädter Stürmers, aber natürlich sieht es super blöd aus und hätte genauso gut von mir sein können, irgendwie in der B-Jugend, also ich mache da Löwen gar keinen Vorwurf.
Nein, absolut. Ich glaube, keiner macht Löwen da einen Vorwurf. Wie es Daniel schon geschildert hat, unglückliche Situation, Mühl geht zum Kopfball hoch, ist vielleicht auch irgendwie mit der Geltolle noch ein bisschen dran. Auf jeden Fall, ja, sieht's mega dämlich aus und Löwen dann natürlich entsprechend frustriert gewesen. Es gab noch eine letzte Situation. Es wurden ja dann die erfahrenen Tobias Werner und Miso Pretschko eingewechselt. Und während Pretschko ja zuletzt dann auch mit effektivem Zeitspiel aufgefallen ist, hatte er dieses Mal dann die Möglichkeit, ja quasi das Spiel noch ein bisschen torreicher zu machen, Max. Allerdings kam der Pass von Tobi Werner eben den Ticken zu spät.
Ja, auf jeden Fall. Sah dann auch ein bisschen unglücklich aus. Hätte mich super gefreut, weil, kleiner Funfact, wir hatten im Block einen Kollegen aus Slowenien mit seiner Frau dabei. Der hätte sich natürlich super gefreut. Er hat schon mega gejubelt, als Miso Pretschko reingekommen ist. Hätte mich natürlich auch gefreut für den Miso, weil er natürlich jetzt wesentlich weniger Spielzeit bekommt. Aber ja, in der Situation leider unglücklich. Bedient auch einfach, ja.
Sei es drum, am Ende ist er noch einmal Richtung Eckfahne gelaufen, ist dann mit der Eckfahne auch noch umgefallen und das Spiel ging am Ende 3:4 dann eben aus. Nürnberg gewinnt damit in Darmstadt und wir alle können dieses elende Debakel von vor 3 Jahren unter Valeria Ismail vergessen. Wir werden uns gleich noch der Leistung einzelner Spieler widmen und vielleicht auch nochmal der taktischen Flexibilität, die Michael Köllner da mal wieder bewiesen hat. Und dann werden wir natürlich auch noch vorausschauen auf die anstehende Partie am kommenden Sonntag gegen Dynamo Dresden.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Mit 3:4 unterlag der SV Darmstadt 98 dem 1. FC Nürnberg, der damit auf Platz 3 der Tabelle springt und auf einem wunderschönen Relegationsplatz steht. Vielleicht geht es ja noch ein bisschen höher bis zum Saisonende, aber das soll jetzt gar nicht Gegenstand unserer Diskussion sein. Daniel und Max sind immer noch zu Gast hier bei Total Bekloppt. Wir wollen nochmal so ein, zwei Spieler und das Spiel in seiner Gesamtheit kurz beleuchten. Wir müssen natürlich über Patrick Kammerbauer sprechen, der zu Saisonbeginn ja absolut gesetzt war im defensiven Mittelfeld, sich dann einer Blinddarmoperation unterziehen musste. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis er wieder zurück war. Und jetzt hat er sein erstes Spiel machen können, Daniel. Und ja, noch nicht mit dieser Präsenz, weil vielleicht auch auf anderer Position überzeugen können, die er zu Saisonbeginn ausgestrahlt hat.
Ja, man hat schon noch gemerkt, dass er noch nicht so ganz der Alte wieder ist. Es war ein Spiel mit mehr Licht als mit mehr Schatten als Licht, so rum formuliert. Also es war jetzt irgendwie nicht so, dass er sich große Böcke geleistet hat, aber er hat halt auch einfach da hinten wenig antreiben können und dann tatsächlich hat man auch wohl gemerkt, dass hinten raus er selber auch so ein bisschen mit der eigenen Selbstbewusstsein zu kämpfen hatte, weil er dann doch immer tendenziell den sicheren Pass wieder zurückgespielt hat, anstatt irgendwie nach vorne auch mal was anzutreiben. Und da hat man sicherlich schon einen besseren Kammerbauer gesehen.
Max, wie hast du die Leistung von Kammerbauer beurteilt?
Also wie ich vorhin schon gesagt habe, auch eher so ein bisschen Sinnbild dieser ja, fehlenden Abstimmung zwischen der Dreierkette und eben den Außenspielern. Natürlich auch ein bisschen undankbare Aufgabe, da auf der rechten Verteidigerposition starten zu müssen, nachdem er das Ganze ja im 4-1-4-1 auf der 6 wirklich gut gemacht hat in den ersten Spielen. Und ja, noch undankbarer natürlich dann mit der Reinnahme von Leibold und seiner Auswechslung, wo das Ganze dann eben ja gekippt ist, wobei ich das auch eher auf einfach das taktische Verhalten der Darmstädter beziehungsweise die Abwehrarbeit der Darmstädter schieben würde, als jetzt auf die Einzelperson Kammerbauer.
Nichtsdestotrotz Tim Leibold natürlich in gewisser Weise dann auch so ein bisschen X-Faktor dieses Spiels, oder?
Ja, auf jeden Fall. Mit der Torbeteiligung, mit dem eigenen Tor und wie ich vorhin eben auch schon gesagt habe, mit dem Antrieb, mit dem Schwung, mit der Power, die der bringt da auf der linken Seite. Absolut unverzichtbarer Spieler in dieser Saison und ja, man merkt auch absolut, was uns da letztes Jahr gefehlt hat auf der Position.
Daniel, deine Einschätzung dieser zweiten 45 Minuten ja, und insbesondere zur Person Tim Leibold?
Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt an ihm alleine festzumachen ist, dass es dann in der zweiten Hälfte ein deutlich munteres Spiel wurde, weil ich glaube, nach der ersten Halbzeit hat niemand damit gerechnet, dass das hinten raus noch so ein Schützenfest wird auf beiden Seiten, sondern man hatte sich dann zumindest von den Eindrücken der ersten Halbzeit darauf eingestellt, dass das vielleicht sogar unentschieden bleibt, dass da gar keine Tore mehr fallen oder dass möglicherweise halt so, ja, da wird schon irgendeiner noch ein zweites Tor reinwirken, aber das war es jetzt dann und dass dann aber wirklich hinten raus noch so viele Tore fallen, glaube ich, keiner mit gerechnet. Ich fand es aber ganz grundsätzlich taktisch relativ interessant, das, was ich auch vorhin gesagt habe, dass Darmstadt das schon relativ gut zugestellt hat im Mittelfeld und dadurch meiner Meinung nach ja, Behrens, Eras, Möwald als Kreative so ein bisschen aus dem Spiel genommen hat. Also ich fand Möwald jetzt nicht schlecht, aber man hat schon gemerkt, dass ihm halt immer die Leute auf den Füßen stehen und er dadurch irgendwie auch wenig Kreativität entfalten kann. Und dann mussten es halt tatsächlich die langen Bälle von Löwen richten, die dann immer als Vorlage für gefährliche Szenen dienten. Also auch das zeigt mir, dass die Mannschaft taktisch gereift ist, weil sie dann auf andere Mittel zurückgreift und eben nicht nur diese langen Bälle immer spielt, wie wir es halt schon leider in vergangenen Saisons gesehen haben, sondern tatsächlich das auch jetzt mal bewusst wählt und aber dann trotzdem auch ganz anders spielen kann und eben die langen Bälle dann auch mal ankommen. Und das fand ich jetzt als Erkenntnis schon ganz interessant, dass es eben dann, wenn es durchs Mittelfeld mal nicht geht und wenn auch über außen wenig Durchbrechen gelingt, dass man dann trotzdem vielleicht auch nochmal auf einen langen Ball zurückgreifen kann und dass das dann der Weg zum Erfolg sein kann. Und das ist durchaus etwas, was mich sehr positiv stimmt, weil es halt eben auch bedeutet, dass wir taktischer da irgendwie variabler sind und dann auch irgendwie auf solche Betonsachen wie Darmstadt im Mittelfeld reagieren können.
Dass dieses Durchbrechen über außen nicht so richtig gelang, ist natürlich ein Stück weit irgendwo auch dieser Aufstellung geschuldet, oder Max?
Ja, man muss vielleicht dann an der Stelle auch sagen, dass das, was ich diese Saison verwundernd finde oder überraschend finde, ist eben die individuelle Klasse, die sich da herausstellt. Also selbst wenn in der Mitte eben ja viel verteidigt wird, wenig Raum gelassen wird, wir trotzdem Spieler haben, die sich mal mit einer geschickten Körpertäuschung oder so wieder Raum verschaffen können und den Ball dann eben wieder ein bisschen Platz verschaffen können und einen Ball auf die Außenspieler bringen können. Zu deiner Frage zu kommen, auf jeden Fall, wir haben ja auch sehr, sehr selten gesehen diese Saison, dass man mal eine Doppel-6 oder ein Zweier-Mittelfeld so eher defensiv hatten, sondern wir hatten sonst immer den zentralen Sechser, der da alleine gespielt hat.
Ja, was ich meinte, im Prinzip fehlten ja tatsächlich einfach die Außenspieler. Dadurch, dass wir mit Ishak und mit Teucher diesen Doppelsturm hatten, Mühlwald dahinter dann eben auch noch zentral gespielt hat, oblag es ja einzig und allein Valentini und Leibold beziehungsweise Valentini und Kammerbauer in Halbzeit 1 über die Außen überhaupt für Schwung zu sorgen. Also man könnte sicherlich auch den Ansatz diskutieren, dass Michael Köllner diese Mitte seinerseits ein Stück weit zugemacht hat, weil Darmstadt eben auch gerne mit langen Bällen agiert und man da dann eben Kopfballablagen ins Zentrum unterbinden möchte. Also das ist durchaus, glaube ich, ein Ansatz, den wir jetzt so gar nicht beleuchtet haben, der aber da ist, denn Nürnberg hat ja de facto mit nur 2 statt normalerweise 4 Außenspielern gespielt, Daniel.
Ja, valider Punkt, weil zum Fußballspielen gehören halt nun mal immer 2 Mannschaften. Und wenn ich dann mein eigenes Team so einstelle, dass ich den Gegner möglichst in seiner Spielweise unterdrücken kann, dann hat es natürlich immer in direkter Konsequenz dann auch eine Auswirkung auf meine eigenen Offensivfähigkeiten, wenn ich mich dementsprechend so einstelle. Und Hast du vollkommen recht, also dass es möglicherweise auch daran einfach gelegen haben könnte, dass man halt das so unterbinden wollte von Darmstadt.
Eine Personalie müssen wir jetzt natürlich mal noch ein Stück herausstellen. Wir haben Eduard Löwen in den letzten Wochen sehr gefeiert, aber in den letzten 30 Tagen oder jetzt sind es 31, hat Michael Ishak 5 Spiele bestritten und in dieser Zeit 7 Tore und 3 Assists aufgelegt. Und das hätte, glaube ich, nicht mal Ishak-Fan Max für möglich gehalten.
Ja, dass er so krass durch die Decke geht, habe ich auch nicht gedacht. Und dass er uns solche Buden beschert wie gestern, das ist natürlich super schön. Und den Guido Burgstaller da jetzt auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten lässt, super schön, tolle Sache. Ich war ja damals auch vor Ort im Spiel gegen Duisburg, als dann der Knoten geplatzt ist und er die 3 Buden gemacht hat. Und es war natürlich, es war natürlich auch schon ein bisschen absehbar, weil er sich doch immer sehr, sehr bemüht hat und eben den Kopf nie hat hängen lassen, Räume geschafft hat, Bälle festgehalten hat. Ist auch mal wieder wirklich cool, einen Knipser zu haben, der eben über diese Fähigkeiten verfügt und vielleicht sogar noch ein bisschen mitspielenderer Stürmer ist als Burgstaller. Das war, der uns ja in der letzten Hinrunde quasi im Alleingang die Klasse gesichert hat durch viele Einzelaktionen. Und Ishak ist ja eher jemand, der jetzt ja so ein bisschen im System aufgeht und eben die Bälle nutzt, die er bekommt und eben auch weiterverteilt. Und freut mich natürlich riesig.
Ja, wie gesagt, 3 Assists sprechen da ja deutlich dafür. 3 Tore in 5 Spielen auflegt, kann nicht der absolute Kopf-Runterspieler, wie es vielleicht Cedric Teuchert ist, sein und natürlich auch einfach ein ganz, ganz anderer Spielertyp, als es Guido Burgstaller war, aber natürlich eine absolut erfreuliche Entwicklung, oder Daniel?
Ja, absolut. Also man munkelt ja schon, in Schweden gibt es schon Kinder, die gar nicht mehr wissen, wer Ibrahimovic ist, weil sie alle nur noch mit Ishak-Trikots rumlaufen. Spaß beiseite. Ist natürlich ein super Ding und es zeigt aber halt auch mal wieder, dass Stürmer halt auch einfach ein gelernter Stürmer sein muss, weil man sieht halt, dass er die erste Halbzeit komplett irgendwie abgetaucht war. Das muss man schon auch der Ehrlichkeit halber dann dazu sagen, aber dann trotzdem halt im entscheidenden Moment dann trotzdem auf seinem Posten steht. Und wenn man jetzt dann halt auch noch merkt, okay, jetzt hat er das Selbstbewusstsein, jetzt hat er einfach irgendwie die nötige Fortune, wie man so schön sagt, um dann halt auch einfach mal solchen Pässen mal entgegenzulaufen oder vielleicht doch einfach mal den freien Raum zu starten in der Spekulation, dass da vielleicht einer kommt, weil auch das Zusammenspiel mit den Teamkameraden gut klappt und da nach diesem Dreierpack habe ich anfangs gedacht, naja, jetzt erstmal ruhig machen, mal abwarten, ob er das jetzt wirklich so weitermachen kann oder ob das wirklich nur eine einmalige Entscheidung war. Aber es deutet sich ja offenbar jetzt tatsächlich so an, dass wenn er sich nicht verletzt, dass er wirklich zu dieser Form dann jetzt findet, die man sich erhofft hat, als man ihn geholt hat.
Eine eine abschließende Sache noch zum Spiel gegen Darmstadt, und das ist was, darüber müssen wir vielleicht doch noch ein bisschen reden oder ein ganz kurzes Statement zumindest aufnehmen. Hat Nürnberg dieses Spiel völlig unnötig spannend gemacht und hätte es wahrscheinlich sogar noch höher gewinnen müssen, wenn man die Chancen konsequenter verwertet hätte, Max?
Jein, also klar kannst du die Chancen machen, aber 4 Tore in einem Spiel, da wirklich noch zu sagen, ja, nutzt mal eure Chancen mehr und schießt mal Darmstadt irgendwie mit 6-1 aus dem eigenen Stadion, kann nicht immer Duisburg sein, wobei wir da auch, wie gesagt, die schlechtere Mannschaft waren, aber du kannst immer verbessern, und ich glaube, bei 4 Toren sollte keiner meckern. Und ich finde, wir haben es jetzt auch nicht, oder die Mannschaft hat es ja auch nicht unnötig spannend gemacht, weil es wirklich einfach auch einfach Eier waren. Also die jetzt nicht, wo jetzt auch niemand Schuld hatte, wenn so ein Ball blöd abspringt und ins Tor geht und das passiert 2-mal im Spiel. Ja, ist halt immer noch Fußball, und ich sehe den Vorwurf gar nicht. Und für den Stadionbesuch unterm Strich sage ich gerne immer so. Es ist einfach viel geiler, so ein emotionsgeladenes Spiel mitzubekommen, als wenn das halt irgendwie so eine müde Nummer wird.
Ja, für den Blutdruck sage ich bitte nicht immer so. Daniel, wie siehst du die Geschichte?
Ja, ich stimme da Max tatsächlich zu. Das waren Tore von Darmstadt, die alle samt eher Dusel waren. Wie gesagt, dass Löwen da den Ball so blöd ins Gesicht bekommt, da kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Dann dieser Schuss aus dem Gewühl heraus. Klar, hätte man vielleicht die Ecke ein bisschen besser verteidigen können. Aber es waren alles so Tore, wo man sich denkt, naja, okay, haben sie jetzt irgendwie halt reingewurschtelt, das Ding. Und die Club-Tore waren aber größtenteils eher Tore, wo ich sage, ja gut, die wurden irgendwie rausgespielt. Sei es durch eine schöne Passkombination oder sei es durch einfach eine gute Einzelleistung. Und da muss ich einfach sagen, unterm Strich ist das dann schon ein verdienter Sieg, wenn die anderen halt irgendwie 3 Dinger zwar irgendwie reinwurschteln, aber man jetzt sagt, naja gut, aber das war jetzt irgendwie keine spielerische Leistung, oder man hat jetzt in der Spielanlage was Tolles da gesehen, und das war halt schon so, dass man im Club sagen musste, ja, wir haben halt 4 Tore auch spielerisch dann irgendwie sich erarbeitet, und deswegen bin ich da schon der Meinung, dass man das jetzt nicht so hart sehen sollte und sagen, ja, jetzt haben sie es da unnötig spannend gemacht, das müssten sie eigentlich irgendwie 6-1 gewinnen.
Dann wollen wir jetzt hier endgültig einen Schlussstrich unter die Begegnung zwischen Darmstadt und Nürnberg ziehen. 3-4 ging es aus Sicht der Darmstädter aus, und das ist natürlich für den geneigten Clubfan höchst erfreulich. Höchst erfreulich wird es hoffentlich auch am kommenden Sonntag, dann gastiert Dynamo Dresden in Nürnberg, und was wir da für eine Partie erwarten, das hört ihr hier bei meinsportradio.de bei uns bei Total Beklubbt.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle 9 Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Am kommenden Sonntag empfängt der 1. FC Nürnberg Dynamo Dresden, und der Aufsteiger der vergangenen Saison, der, ja, eiert so ein bisschen durch die Liga, möchte man sagen. Man steht auf Platz 9, hat 13 Punkte geholt in den ersten 10 Spielen. Das ist nicht so richtig, bombastisch von der Ausbeute her, aber dadurch, dass die Liga sehr ausgeglichen ist, reicht es eben aktuell zu Platz 9 für den geneigten Dynamo-Fan. Natürlich wichtig, dass man vor Erzgebirge Aue steht, auch wenn es nur haarscharf ist. Insgesamt Dynamo Dresden ja mit so einer Auf- und Abbilanz in den letzten Wochen. Jetzt hatte man gegen Ingolstadt nach 2-0 Rückstand noch das Unentschieden geholt. Peniel Mlapa, natürlich mal wieder ein Ex-Club-Spieler, der sich da rechtzeitig in Form schießt, hat beide Tore gemacht. Wie habt ihr die Saison von Dynamo Dresden denn wahrgenommen? Denn Dresden, ja, war vielleicht auch so ein bisschen absehbar, dass es da nicht so problemlos wuppen wird. Sie mussten oder haben mit Marvin Stefaniak, mit Gogia und mit Stefan Kutschke drei sehr, sehr wichtige Spieler aus ihrer Offensive abgegeben. Insofern nicht so richtig überraschend, Max?
Ja, und die gerade diese Causa Kutschke ist ja auch immer oder ist ja auch was, was immer wieder, jetzt gerade glaube ich auch in der letzten oder vorletzten Woche immer mal wieder über die ja Ticker und Startseiten der Sportmagazine drüber huscht, gerade wenn es nicht so gut läuft. Aber ich glaube auch für mich abzusehen, dass Dynamo Dresden eben nach den Abgängen nicht so wirklich ganz vorne mitspielen wird. Weil eben auch die ganze Offensivkraft so ein bisschen verloren gegangen ist durch die Abgänge. Natürlich musst du damit mit Dresden immer rechnen. Die werden wahrscheinlich auch wieder eine riesen Gefolgschaft dabei haben in Nürnberg. Deswegen und ja, unsere Heimstärke dieses Jahr, die ist ja, die lässt ja auch noch nicht so ganz sich durchblicken oder sich noch nicht ganz so sehen. Deswegen müssen wir da mit allem rechnen, auf jeden Fall. Auch wenn es jetzt von der Statistik her nicht der stärkste Gegner sein wird.
Daniel, wie hast du die Saison in Dresden oder von Dresden wahrgenommen?
Natürlich, weil es ein Ligakonkurrent ist, schon irgendwie so verfolgt, aber eher aus der Entfernung und jetzt nicht genau im Detail damit beschäftigt. Also die wichtigen Abgänge habe ich schon auch irgendwie wahrgenommen und ich habe auch Dresden diese Saison so ein bisschen als Mannschaft wahrgenommen, die so ja weder Fisch noch Fleisch ist, also die jetzt sicherlich nicht der größte Aufstiegsaspirant ist, aber sicherlich auch aktuell nicht in die Gefahr läuft, da hinten reinzurutschen. Platz 9 sagt ja momentan auch das aus, dass es halt so solide Mittelfeldmannschaft und deswegen erwarte ich oder ich erhoffe mir mal, dass das jetzt einfach auch mal wieder eine klare Nummer wird, dass man, obwohl das in Nürnberg die Saison nicht immer der Fall war, auch mal beim Heimspiel einfach mal sich irgendwie wieder gut durchsetzen kann und große Anhängermeute hin oder her, Max, aber ich glaube, dass das diesmal hoffentlich eine klare Nummer für Nürnberg wird.
Ja, sicherlich die fehlende Heimstärke auch nochmal ein Thema, dass wir, oder fehlende Heimstärke ist natürlich jetzt ein bisschen sehr krass ausgedrückt, aber die deutlich bessere Auswärtsbilanz formulieren wir es vielleicht so, ein Thema, das wir in den nächsten Wochen, sollte sich das so bewahrheiten, nochmal diskutieren können. Was erwartest du für ein Spiel, Max? Dynamo Dresden mit 15 Treffern, 17 Gegentoren, auf jeden Fall torreich unterwegs, allerdings auch nicht so richtig torgefährlich. Nürnberg jetzt mit der zweitbesten Offensive, 24 Tore schon geschossen, nur nur Holstein Kiel hat noch zwei Treffer mehr, allerdings jetzt eben auch durch die drei Gegentore schon 14 Gegentreffer hinnehmen müssen. Was erwartest du für eine Partie, die wir da am Sonntag sehen werden?
Naja, ich erwarte mir erstmal wieder das kölnische Aufstellungsroulette und bin gespannt, wie am Ende die Formation lauten wird. Was heißt erwarten? Es gibt immer den Wunsch und wie es dann tatsächlich kommen könnte. Ich wünsche mir natürlich auch, wie Daniel, dass das irgendwie eine klare Nummer wird und dass man mal vielleicht auch mal zu Null spielt wieder. Man kann ja vielleicht auch noch erwähnen, dass wir diesmal keinen Elfmeter gegen uns bekommen haben im letzten Spiel jetzt gegen Darmstadt. Ich glaube auch so ein kleiner Faktor dieser Heimschwäche ist einfach das Stadion, das eben nicht voll ist. Also es ist einfach immer wieder toll auswärts zu spielen, wenn die Stadien voll sind. Das ist trotzdem, auch wenn es ja de facto weniger Zuschauer sind, trotzdem immer eine ganz andere Atmosphäre. Wie gesagt, ich wünsche mir aber trotzdem einen klaren Sieg des FCN.
Ja, die Elfmeterserie ist ja glaube ich schon gegen Bielefeld gerissen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Insofern haben wir jetzt schon zwei Spiele ohne Elfmeter überstanden. Daniel, ja, volles Stadion wäre natürlich toll, insbesondere wenn es umso mehr Nürnberg-Fans sind. Dynamo Dresden wird sicherlich mit großer Gefolgschaft anreisen. Nichtsdestotrotz erhoffst auch du dir einen klaren Sieg?
Ja, den hoffe ich mir auf jeden Fall, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und ich weiß, Felix, du bestehst immer darauf, dass man hier auf jeden Fall einen Tipp abgibt, obwohl das keiner mehr möchte. Aber ich baue jetzt einfach mal drauf, dass selbst wenn vermeintlich schlechte Stimmung im neuerdings Max-Morlock-Stadion, dass das trotzdem jetzt einfach mal eine klare 3-0-Nummer für Nürnberg wird.
Ja, dann wären wir ja da, wo wir am Saisonbeginn mal angefangen haben. Und jetzt müssen wir natürlich tippen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass Max das ja so wunderschön ausgewertet hat für uns aus den bisherigen Ausgaben. Also muss auch Max seinem klaren Tipp noch ein Ergebnis folgen lassen. Max, wie geht's aus?
Ich bin jetzt mal ganz faul und gehe die 3-0 mit.
Ja, ich tippe natürlich wie immer 2-1, das mache ich jetzt einfach mein Leben lang so. Und dann trifft Peniel im Lapper und natürlich Michael Ishak und Hanno Behrens darf auch mal wieder. Und dann sind wir gespannt, ob es tatsächlich so ausgeht, wie es denn in Dresden im Detail bestellt ist. Das hört ihr dann am Donnerstagabend in unserem neuen Format, dem Gegnergespräch. Dann lade ich mir Martin ein, der Fan von Dynamo Dresden ist, und der wird uns einiges detaillierter erklären können, wie denn die Abgänge der letztjährigen Offensivleistungsträger verkraftet wurden und wie es um die Dresdner Stimmung angesichts der Berg- und Talfahrt, die da permanent hingelegt wird, bestellt ist. Ich bedanke mich bei Max und bei Daniel für diese Ausgabe oder für ihre Expertenmeinung in dieser Ausgabe. Das war total beklubbt für diese Woche. Wie gesagt, das Gegnergespräch kommt noch am Donnerstagabend und dann hört ihr uns nächste Woche mit der Analyse zum Dynamo Dresden-Spiel und vielleicht grüßt der FCN ja dann sogar von einem höheren Platz als dem Relegationsplatz.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.